Bibliomanie bezeichnet eine übersteigerte Leidenschaft für Bücher, die Kennzeichen einer Sucht aufweist.
Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblingsliteratur-Podcast. Wir sind
Lea
und Angelina und das ist Bibliomanie.
Hallo.
Hallo. So, bevor du anfängst, habe ich noch eine Quizkarte. Mhm. Wir wollten zwar alphabetisch gehen, aber ich habe jetzt einfach mal A rausgezogen. Nee,
wir sind, glaube ich, den letzten Mal haben wir das Alphabet total durch.
Das gibt es nicht mehr. Ich habe jetzt A wie Amerika. Und es geht um eine Autorin und hier ist ein Text und du musst dann erraten, welche Autorin es ist.
Okay.
Ja, das kriegst du hin. Geboren wurde sie als zweites von vier Kindern einer afroamerikanischen Arbeiterfamilie. Sie studierte Anglistik, arbeitete als Universitätsdozentin für englische Literatur und als Verlagslektorin bei Random House. Schon in ihrem ersten Roman, der 1970 erschien, klingt ein zentrales Thema unserer gesuchten Autorin an. Die Kritik an der Ästhetik der Weißen in Film, Mode und Werbung sowie ihre negative Wirkung auf die schwarze amerikanische Bevölkerung. In ihrem ersten Buch träumt ein schwarzes Schulmädchen sehnlichst davon, blaue Augen zu haben.
Ja, okay.
Blaue Augen sind für die Protagonistin der Erzählung der Inbegriff von Schönheit und gesellschaftlicher Teilhabe. Ihre große Erzählung Beloved, deutscher Titel Menschenkind, 1989, widmet die gesuchte Autorin den 60 Millionen Menschen, die der jahrzehntelangen Sklaverei zum Opfer fielen. Das Buch erschien 1987. Ach so, das auf Deutsch war es dann 1989. Ein Jahr später wurde der Autorin der Pulitzer-Preis verliehen, 1993 der Nobelpreis für Literatur. Wie heißt die Autorin?
Das ist Toni Morrison.
Korrekt. Wie heißt ihr erstes Buch?
Oh, das erste Buch ist das mit dem...
Mit dem Mädchen mit den blauen Augen. Also das sie sich ist, blaue Augen wünscht.
Heißt das nicht auch blaue Augen?
Sehr nee. Blaue Augen.
Sehr blaue das. Augen. Ich wollte gerade sagen, das heißt doch irgendwie so, ja.
Ja, sehr. Also der englische Titel ist The Bluest Eye und der deutsche ist Sehr blaue Augen. Kennst du noch weitere Romane?
Ja, das Problem ist, jetzt wurde Menschenkind schon genannt, aber ich weiß noch, Jazz gibt es auf jeden Fall noch.
Mhm.
Und ich meine, Liebe gibt es auch. Aber ich weiß
Love,
nicht,
ja.
Wie das auf, heißt das auf Englisch Love?
Einfach? Hier steht
ja,
nur
okay.
Love, deswegen.
Ja. Ja, die kenne ich auf jeden Fall noch.
Ja, hier steht noch zum Beispiel God Help the Child. Ich dachte, das steht Children. Gott hilft dem Kind von 2015.
Mhm.
Und hier steht noch, passend zum heutigen, sie hat 1998 ein Buch mit dem Titel Paradise rausgebracht.
Was eine Überleitung.
Ich finde, das habe ich perfekt ein...
perfekt ausgewählt.
Danke.
Eingefädelt, wolltest du, glaube ich,
eingefädelt.
Sagen.
Eingefädelt, ja. Dann darfst du jetzt anfangen.
Heute geht es um eine großartige Autorin unserer Zeit. Und zwar geht es um Hanya Yanagihara. Und die hat ja vor 2 Wochen, ist es rausgekommen?
2 Wochen kommt hin, ja.
Vielleicht
sogar ein bisschen länger.
Circa 2 Wochen. Ist ihr neuer Roman Zum Paradies erschienen. Und ich habe gedacht, das ist die Gelegenheit, um über... natürlich auch das Buch zu reden, aber größtenteils über ein anderes Buch von ihr zu reden, was ich einfach großartig finde. Ich möchte nämlich ein bisschen über Ein wenig Leben sprechen von ihr.
Ein bisschen über Ein wenig Leben?
Ja, weil ja. Es ist einfach wunderschön. Aber ich fange erstmal an und stelle ein bisschen die Autorin vor. Hanya Yanagihara wurde am 20. September 1974 in Los Angeles, Kalifornien geboren, ist Schriftstellerin und Journalistin, ist in Hawaii aufgewachsen. Der Vater ist gebürtiger Hawaiianer japanischer Abstammung und die Mutter ist gebürtige Südkoreanerin, die ebenfalls in Hawaii aufwuchs. Aufgrund des Berufs vom Vater ist sie aber in der Jugend viel in viele Jahre in Maryland und Texas auch gewesen und hat dann auch 1995 ihren Abschluss auf dem Smith College in Northampton gemacht. Habe ich das nicht schön gesagt?
Das ist wunderschön. Ich bin richtig stolz.
Sie war Erstredakteurin für ein Reisemagazin und wurde danach dann stellvertretende Herausgeberin der Wochenbeilage T, The New York Times Style Magazine des New York Times. Der New York Times, nicht des New York Times, der New York Times. Genau, 2013 erschien ihr erster Roman, das war The People in the Trees, auf Deutsch Das Volk der Bäume. Da geht es tatsächlich, ich habe den noch nicht gelesen.
Ich wollte gerade fragen, ob du den auch schon gelesen hast.
Nee, den habe ich, noch nicht gelesen. Da geht es um das Leben und den Missbrauchsskandal des US-amerikanischen Virologen und Nobelpreisträgers Daniel Carlton Gajdusek, ich hoffe, das wird so ausgesprochen, wurde tatsächlich ins Deutsche erst nach dem Erfolg des zweiten Romans übersetzt. Also ja nach A Little Life. 2015 erschien A Little Life. ins Deutsche wurde das 2017 übersetzt mit dem Titel Ein wenig Leben, wie ich eben schon erwähnt habe, und kam auf die Shortlist des britischen Booker Prize und des International Dublin Literary Award im Jahre 2017. Und wird was auch immer, als eines der bestverkauftesten und meistdiskutiertesten literarischen Werke der vergangenen Jahre. Mm. Genau, 2022, also vor kurzem, wie ich eben schon erwähnte, erschien dann Zum Paradies, im Englischen To Paradise, und spielt tatsächlich an Dantes Göttliche Komödie und an John Miltons Gedicht Das verlorene Paradies an. Musste ich gestehen, habe ich beides noch nicht gelesen. Also Dantes Göttliche Komödie habe ich noch nicht gelesen, deswegen habe ich da auch nicht, ich habe das auch nachdem ich das Buch gelesen habe, erst gelesen. Deswegen fand ich es dann schwer, da Vergleiche zu ziehen. Mhm. Was ich noch aufgeschrieben habe, oder beziehungsweise vielleicht komme ich jetzt eigentlich schon einfach zu Ein wenig Leben und erzähle ein bisschen, worum es geht, weil ich möchte gleich auch noch über ein Gespräch, was ich angeguckt habe von ihr, als sie bei Druckfrisch war mit Dennis Scheck, was sie dann zu dem Buch selber gesagt hat. Aber ich werde erstmal ein wenig selber erzählen.
Über ein wenig Leben.
Über ein wenig Leben. was ich aber auch noch erzählen wollte oder als kleinen Fact mit einwerfen wollte. Ein wenig Leben wurde im Mai 2019 bei den Ruhrfestspielen in Recklinghausen aufgeführt. Mhm. Ich habe es leider nicht gesehen und ich finde es immer noch schade. Konzept und Regie war von Ivo van Hove. Und das war eine Koproduktion mit dem International Theater oder International, nee, international wahrscheinlich, also die holländische Ausdrucks.
Ach so.
International dann einfach, ich weiß nicht, mit Doppel-A.
Das war es dann lang, ja.
Ja, Theater Amsterdam. Damit war das eine Koproduktion. Man kann sich den Trailer davon noch auf der Seite von den Ruhrfestspielen angucken und ich denke wahrscheinlich auch auf YouTube. Ich kann den ja mal in die Shownotes machen, weil ich finde, dass ich finde, das zeigt, glaube ich, ganz gut, was das für ein Stück war und wie das umgesetzt wurde. Und ich finde es sehr, sehr eindrucksvoll. Ja, zu Ein wenig Leben wollte ich eigentlich gar nicht so viel zum Inhalt sagen, weil ich einfach gestehen muss, das ist ein Buch, da sollte man nicht so viel irgendwie wirklich vorher wissen, weil das nimmt dem Buch auch viel, denke ich mal. Und weiß ich nicht, finde ich irgendwie, glaube ich, schade. Genau, sollte man lesen. Ja. Und ich muss auch jetzt mal, damit die Leute auch wirklich das dann jetzt danach auch lesen, ich sage sehr oft, wenn ich mich für ein Buch entscheiden müsste, was ich sage, dass man das im Leben gelesen hat, dann ist es wirklich Ein wenig Leben.
Dann muss ich das wohl auch noch lesen.
Auf jeden Fall.
Ja, du sagst es ja schon so, aber das ist...
Es ist halt sehr umfangreich, ne? Ja. Also es ist wirklich... Aber es nimmt einen einfach... Ich weiß nicht, mich hat es wirklich... Das ist irgendwie... Das verändert einen. Das klingt zwar... jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber mich hat das wirklich verändert. Und es ist einfach, ich habe das über einen etwas längeren Zeitraum gelesen. Also ich habe es jetzt nicht so am Stück gelesen, weil zum Beispiel Zum Paradies habe ich ja jetzt dann am Stück so fast innerhalb ein paar Tagen gelesen. Aber das habe ich halt so ein paar Wochen mit mir mitgenommen, sage ich mal. Und das war auch wirklich, das begleitet einen richtig. Und ich war am Ende halt einfach so traurig, weil die Leute nicht mehr in deinem Leben sind. Das klingt wirklich alles blöd, aber ich glaube, die Leute, die das Buch gelesen haben und es auch so toll fanden wie ich, die verstehen, was ich meine. Kurz zum Inhalt mal, also kurz umreißen, worum es eigentlich geht. Es geht halt ums Thema Freundschaft sehr, sehr stark. Im Mittelpunkt stehen vier Freunde, die begleitet die Autorin über 30 Jahre. Und diese 30 Jahre sind auch nicht, man weiß nicht, wann diese 30 Jahre eigentlich sind. Also da kam sie auch nochmal in diesem Gespräch, wozu ich gleich komme, zu, dass sie das extra offen gelassen hat. Und diese vier Männer sind einmal Jude, Der ist Anwalt, ein Schauspieler Willem, ein bildender Künstler JB und ein Architekt Malcolm. Und man begleitet die halt wirklich, die lernen sich im College oder an der Uni kennen und dann begleitet man diese 30 Jahre und begleitet, wie sie sich selbst entwickeln, wie sich die Freundschaft zwischen denen entwickelt. Und es sind viele harte Szenen in diesem Buch. Also man muss auch echt sagen, es ist nichts für schwache Nerven, also weil da Dinge aus, also Jude steht im Mittelpunkt, also er ist sozusagen die Hauptperson in dem Buch und ihm sind halt im Leben sehr, 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 sehr schlimme Dinge passiert und man denkt auch wirklich so, also man weiß es vielleicht ja vorher auch schon, also viele wissen ja auch, dass es da ein paar harte Sachen gibt und man denkt halt dann im Buch so, okay, jetzt kam was und das war krass und das war es dann, aber es passieren halt immer wieder schlimme Sachen und man denkt ja irgendwie, dass dieses Buch einen dann eher, also dass das ja gar nicht schön sein kann, aber es ist einfach wunderschön, weil trotz dieser ganzen Sachen, die da passieren und die diesem Jude widerfahren sind, die sind wirklich, das ist unfassbar, dass ein Mensch das erlebt halt, geht es trotzdem halt irgendwie auch um diese Schönheit im Leben und um Freundschaft und das ist einfach, ich weiß nicht, das ist einfach wunderschön. Ich kann es nicht anders sagen, es ist einfach echt toll gemacht. Und diese Freundschaft zwischen den vier Jungs ist halt auch einfach mega. Das ist so, ist einfach ganz, auf einer ganz tiefen Ebene und über so viele Jahre hinweg und über so viele Facetten und die machen so viel zusammen durch und das ist einfach echt toll. Und ich finde es einfach auch krass, wie die Autorin es geschafft hat, ein Leben so darzustellen, also weil sie sagt ja nicht alles, also sie, es ist ja jetzt nicht so, dass sie jeden Step, den die machen, da wirklich beschreibt, aber du hast nicht das Gefühl, dass du nicht alles von denen mitbekommen hast in diesen 30 Jahren. Also du hast wirklich das Gefühl, okay, du weißt trotzdem, das und das ist in diesen 30 Jahren wirklich passiert bei jedem Einzelnen, obwohl sie nicht mal alles wirklich erzählt. Und ich fand das echt beeindruckend, wie man das schafft, in einem Buch das so hinzukriegen. Dass man wirklich das Gefühl hat, man hat die echt begleitet und man kennt die auch alle und kennt auch alle ihre Veränderungen und sowas. Mhm. Das fand ich echt, also das ist wirklich ein Meisterwerk. Ja, und was ich sehr interessant fand, ich habe halt, wie gesagt, mir dieses Video von ihr bei Druckfisch, als sie damals bei Druckfisch war, angeschaut. Das kann ich auch gerne mal verlinken, oder wie man sagt.
Ich packe euch das in die Shownotes.
Ich packe euch das in die Shownotes. Und da hat sie echt ein paar sehr tolle Sachen gesagt. Also erstmal ist sie auf das, also ging es am Anfang so ein bisschen um das Cover von Ein wenig Leben. Mhm. Also ihr könnt das ja dann bei Instagram sehen. Wir machen ja wieder ein Bild. Und man fragt sich halt, wir machen ja wieder ein Bild. Man fragt sich ja so ein bisschen, wenn man das erste Mal sieht, so was ist mit dem Menschen? Mhm. Und ich dachte auch früher, als ich das noch nicht wusste, dachte ich auch, der leidet halt gerade richtig, bis mir dann irgendwann bewusst wurde, dass der gute Mann auf dem Cover einen Orgasmus hat. Also das Bild ist Orgasmic Man von Peter Huya aus dem Jahr 1969. Und sie erklärt dann auch, dass der in den frühen 80er Jahren viel in der Kunst- und AIDS-Aktivistenszene im New Yorker East Village, dass der das ziemlich geprägt hat. Und sie fand halt toll an dem Bild, dass man halt nicht wirklich weiß, empfindet er gerade einfach richtig starke Lust oder empfindet er mega Leid. Und das fand sie halt so passend. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn man das Buch gelesen hat, passt das Cover einfach
wie
ultra.
Die Faust aufs Auge.
Ja, passt sehr, sehr gut, finde ich. Und sie hat halt auch gesagt, man wird halt Zeuge von so einer ganz bestimmten Intimität. Also weil man ja den Menschen dann in so einem Moment sieht, der ja wirklich sehr intim ist. Und sie hat dann halt so gesagt, dass das den Betrachter des Bildes ja so ein bisschen zu so einem Voyeur oder zu einem Freund macht. Mhm. Und sie wollte genau das als Gefühl, wenn man das Buch gelesen hat. Also sie wollte, dass, wenn man das Buch gelesen hat, dass man dieses Gefühl hat, man ist ein Freund der Leute oder halt auch wirklich dieser Voyeur, der da in diesen intimen Szenen mit drin ist. Und das hat sie ja, also ich finde, als sie das gesagt hat in diesem Ding, dachte ich mir, boah, das bringt es voll auf den Punkt. Weil du ja wirklich, du hast das Gefühl, wenn du das Buch liest, du bist ein Freund von diesen vier Jungs. Und du teilst die intimsten Sachen von denen, weil du kriegst ja auch alles mit. Also du kriegst ja auch wirklich diese ganzen Sachen, die in der Vergangenheit zum Beispiel bei Jude passiert sind, die werden dir ja auch erzählt. Und du weißt ja wirklich dann alles irgendwie. Und das finde ich, hat es einfach voll auf den Punkt gebracht. Ja, was Dennis Scheck sie noch gefragt hat, warum sie nur Männer, also fast alle Personen in dem Buch sind männlich, warum sie das genutzt hat oder warum sie das gewählt hat. Und sie meinte halt, dass sie das Gefühl hatte, in den letzten Jahren, bevor sie das Buch geschrieben hat, ging so ein bisschen diese Verletzlichkeit und Zuneigung von Männern verloren. Dieses, dass Männer nicht verletzlich sein dürfen und sowas. Mhm. Und dass die sich eine neue Sprache irgendwie suchen mussten und dass das die Sprache, also eine Sprache der Körperlichkeit und der Sprache der Gewalt ist.
Mhm.
Und dass sie das halt irgendwie einbauen wollte, dass dann sozusagen auch mal wieder ein anderer Blick auch auf Männer kommt. Und auch das, muss ich sagen, hat sie auch sehr gut geschafft. Genau, sie wollte halt, was ich eben schon erwähnt habe mit diesen 30 Jahren, dass du das nicht einordnen kannst, sie wollte das halt extra machen, dass sie diese ganze Geschichte halt einfach von der Zeit, wie heißt das? Von
loslöst.
Der Zeit loslöst, genau. Weil sie meinte, das stößt halt, also sie hat dann so ein bisschen darüber gesprochen, dass oft in Büchern es ja so ist, dann ist da irgendwie so ein politisches Ereignis.
Mhm.
Weiß ich nicht, 9-11 oder sowas hat sie als Beispiel genannt. Und sie meinte, das ist voll der Schwindel, weil du ja dann dem Leser sozusagen ja schon vorgibst, welche Erwartung er hat, was die Person dann fühlt.
Mhm.
Also weil dann kommt meistens dieses Jahr und dann war 9-11 und dann wird der Leser, muss der sich sozusagen weiterdenken, okay, so und so hat die Person dann gefühlt.
Mhm.
Und sie meinte, sie wollte halt einfach dadurch, dass sie das von all dem löst, einfach den so voll in die Gefühlswelt von den Leuten da reinstößen und dass man wirklich
stoßen.
Und dass man wirklich nur diese Tatsachen der Gefühle hat.
Mhm.
Man halt wirklich, man weiß, was die Leute gefühlt haben und das ist auch das Einzige, was man weiß. Und man, ne, also man muss sich nicht das so denken. Also ich hoffe, das wird klar, was ich damit, aber ansonsten guckt euch das Video an, da erklärt sie es ja auch. Und sie meinte, dass auch das wieder so eine gewisse Intimität, also es wird alles viel intimer, aber auch so klaustrophobischer, hat sie gesagt. Also dass das alles so eine Enge auch gibt.
Mhm.
Und ich finde auch, das ist auch mega gut wieder zu dem Buch und passend irgendwie. Ja. Ja, und dann ging es halt im großen Teil auch noch in dem Interview darum, dass bei ihr ja Freunde sozusagen die Familie ersetzen. Und ich fand das einen sehr interessanten Punkt, weil das für mich auch so ein bisschen ein Hauptaspekt des Buches war, dass Freunde so eine wichtige Rolle spielen, auch wenn du älter wirst. Weil ich finde immer, in der Gesellschaft ist es ja oft so, ja, ab einem gewissen Alter hast du eigentlich keine Freunde mehr, sondern hast nur noch deinen Partner und die Freunde werden irgendwie so außen davor gelassen. Oder es gibt ja auch oft so in Serien und so, da wird das Thema Freundschaft ja so ein bisschen ausgekästelt, obwohl es ja eigentlich voll der ausschlaggebende Punkt im Leben ist.
Ja.
Und sie meint, also sie sagt halt auch, eine andere Art des Erwachsenenlebens kommt in der Literatur halt fast gar nicht vor und das findet sie traurig. Also weil es gibt halt immer dieses, ne,
ja,
Mann, Frau, stimmt. Kind und das war's. Und
Beziehungen, Liebe und
aber, genau, aber halt nicht die Freundschaft oder halt auch andere Formen von Liebe. Und sie meint, dass, also das fand ich auch gut, sie hat halt gesagt, wenn wir uns nach Jahrtausenden der Zivilisation nur eine Form des Erwachsenenlebens vorstellen können, dann ist die kollektive Fantasie halt einfach auch gescheitert. Und das fand ich halt auch mega gut.
Ja.
Und sie meint auch, es ist halt einfach überfällig, dass man einfach eine neue Idee von Erwachsenenleben schafft.
Ja.
Also dass das einfach mal an der Zeit ist. Und dazu würde ich jetzt gerne ein Zitat aus dem Buch vorlesen, was ich einfach ultra passend finde und was ich auch sehr, sehr toll finde. Deswegen lese ich ein kurzes Zitat aus Ein wenig Leben vor. So. Warum fanden die Leute solche Freundschaften bewundernswert, wenn man 27 war, aber suspekt, wenn man 37 war? Warum zählte eine Freundschaft weniger als eine Beziehung? Warum nicht sogar mehr? Zwei Menschen, die Tag für Tag zusammenblieben, nicht durch Sex oder körperliche Anziehung, nicht durch Geld, durch Kinder oder gemeinsamen Besitz aneinander gebunden, sondern allein durch das gegenseitige Einverständnis zusammenbleiben, das gemeinsame Bekenntnis zu einer Verbindung, die sich jeder Fortschreibung entzog. Freundschaft hieß Zeuge des stetig tröpfelnden Leids, der ausgedehnten Strecken der Langeweile und der gelegentlichen Triumphe im Leben eines anderen zu werden. Freundschaft bedeutete, sich geehrt zu fühlen, dass man einen anderen in seiner größten Verzweiflung auffangen durfte und zu wissen, dass man selbst in seiner Gegenwart verzweifelt sein durfte.
Sehr schön.
Finde ich auch. Ja, genau, das ist eigentlich das, was ich gerne dazu sagen wollte. Und lest das Buch einfach selber. Es ist wirklich, ich finde, das ist wirklich, man sagt das ja voll oft, dieses, ja, das muss man unbedingt lesen, aber das ist einfach, ich finde, man kann das auch nicht in Worte fassen. Mhm. Richtig in Worte fassen, was dieses Buch ausmacht, aber es ist einfach großartig und es ist einfach ein Meisterwerk und auch von der Sprache natürlich, natürlich, mega toll und ich weiß nicht, die vielen Seiten, die es hat, waren einfach zu kurz. Und ich muss echt sagen, ich habe total oft das Verlangen, es wieder zu lesen.
Das ist
und bei so einem dicken Schinken ist das schon ein Zeichen.
Wollte ich gerade sagen, das ist ein gutes Zeichen, ja.
Ja. So, dann komme ich jetzt noch eben zum Paradies. Da habe ich mir tatsächlich auch immer noch kein richtiges Urteil. Ich überlege seit Tagen, also ich habe es vor vier Tagen oder so habe ich es fertig gelesen. Und ich bin immer noch nicht dazu, also ich habe immer noch nicht für mich festgestellt, ob ich es jetzt toll fand oder gut fand ich es auf jeden Fall, das will ich gar nicht sagen, aber ob es jetzt so ein Buch war, wo ich sage, boah, das könnte eins meiner Lieblingsbücher sein, weil ich glaube eher nicht. Und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, wenn man nicht wüsste, dass es die gleiche Autorin ist, könnte man auch meinen, es ist jemand komplett anderes. Also es ist einfach ein komplett anderes Buch als Ein wenig Leben. Mhm. Deswegen finde ich es jetzt eigentlich zum Beispiel auch sehr interessant, dieses Das Volk der Bäume mal zu lesen, ob das auch sowas komplett anderes ist. Ne? Weil,
ja, wahrscheinlich, weil da geht es ja auch um ein ganz komplett anderes Thema. So wirklich komplett anderes Thema.
Naja, es hat schon teilweise auch Parallelen zu Ein wenig
ja,
Leben.
Okay. Ja, okay.
Um hier nichts wegzunehmen. Aber,
ja, so, ne? Im Groben so,
ja, ja.
Was man, ja.
Aber es ist ja schon auch trotzdem was ganz anderes, hast recht, ja.
Ja.
Und deswegen finde ich das eigentlich sehr interessant. Und ich finde, das auch wieder zeigt ja eigentlich, was sie für eine talentierte Autorin ist. Weil das musst du auch erstmal schaffen, dass du ein komplett anderes Thema so behandelst und auch irgendwie, also es ist so ganz anders. Und
dass du halt nicht immer wieder das Gleiche, immer wieder
die gleiche Thematik. Ich finde halt ja auch, Autoren ähneln sich ja auch wenn die Bücher abwechslungsreich sind, sie ähneln sich ja oft in die Richtung, die sie gehen. Und das finde ich irgendwie sehr, sehr krass. Also auf jeden Fall zum Paradies teilt sich auf in drei Teile. Es ist eigentlich so, als würde man drei Romane lesen. Der erste Teil spielt 1893. Der zweite Teil ist dann 1993 und der dritte Teil ist so von 2043 bis 2094. Ui. So, genau. Und was ganz cool gemacht ist, die Namen tauchen immer wieder auf. Also es sind immer wieder die gleichen Namen, die sie verwendet.
Mhm.
Und ein gewisses Haus kommt auch jedes Mal in allen drei Geschichten vor. Aber schon auch voneinander unabhängig. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, das sind dann die Verwandten. Aber man könnte auch manchmal denken, sind das vielleicht die Vorfahren oder so. Aber es ist also nicht festgelegt sozusagen. Und im ersten Teil geht es um einen Freistaat, der in New York, also New York und die ein paar umliegende
Dörfer,
Bereiche,
Dörfer. Ich weiß nicht, was du sagen willst, deswegen
sind halt zu so einem Freistaat geworden. New York, das ist halt ein Dorf.
Ja.
Und zum Beispiel da macht sie die Idee auf, dass da auch schon gleichgeschlechtliche Ehe zum Beispiel erlaubt ist.
Mhm.
Und da geht es eigentlich um viel mehr darum, dass Klasse das Problem ist als Geschlecht.
Mhm.
Weil es geht halt um der Hauptcharakter in der ersten Geschichte, der soll halt er hatte Geschwister, die sind alle schon verheiratet und er wohnt noch in diesem Washington Square in dem Haus bei seinem Großvater und er soll halt auch langsam heiraten und wird dann einem vorgestellt und eigentlich verliebt er sich aber nicht in den und verliebt sich in einen ganz anderen, in so einen, aus der Künstlerszene ist das, genau, der ist so Musiklehrer und der ist aber eigentlich ja nicht Teil seiner Klasse und das ist halt dann eigentlich das Problem am Ende. Und dann geht es halt auch darum, geht der jetzt mit dem oder geht er mit dem? Und dann ist da noch dieses, ob er nur auf sein Geld aus ist und sowas. Und das ist halt eigentlich so das Problem. Aber fand ich total interessant, dass sie sozusagen in der Vergangenheit eine Dystopie aufmacht. Ist es ja theoretisch, genau. Dass sie sozusagen zurückblickt. Und du hast halt, also du hast schon auch geschichtliche Teile, die wirklich mit der Wahrheit übereinstimmen. Es ist jetzt nicht so, dass sie komplett alles rausnimmt, aber zum Beispiel diesen Teil nimmt sie dann halt raus und das fand ich irgendwie auch sehr interessant, also auf diese Idee zu kommen.
Ja.
Im zweiten Teil Der heißt, ach so, der erste Teil heißt übrigens Washington Square. Der zweite Teil heißt Lipo Wao Naele. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ich glaube, das ist hawaiianisch. Mm. Der spielt, wie gesagt, dann 1993. Und der ist auch nochmal aufgeteilt in zwei Teile. Also der erste Teil ist so eine Geschichte und dann ist der zweite Teil ein Brief. Mm. Und in dem ersten Teil geht es darum, dass auch ein junger Mann ist mit einem etwas älteren Herren liiert. Und die schmeißen eigentlich über viele Seiten des Teils geht es darum, dass die eine Party für einen AIDS-kranken Freund schmeißen, der sozusagen am nächsten Tag in die Schweiz will, um sich, also ins Hospiz zu gehen. Und es wird auch immer auch da habe ich im ersten Moment gedacht, okay, ist das schon eine Anspielung auf irgendwie eine Pandemie oder so? Und dann dachte ich mir, okay, vielleicht meinen die auch, also ist es auch einfach AIDS, weil er halt dann auch bespricht, dass viele aus seinem Bekanntenkreis einfach schon gestorben sind daran. Also die nennen das, sie nennt das nicht, aber es ist halt sozusagen klar, dass da irgendwas ist, was viele seiner Kollegen oder seiner Bekannten hingerafft hat. Mhm. Und man denkt dann schon so, okay, es passt ja auch mit AIDS dann.
Ja.
Genau, und dann geht es auch so ein bisschen darum, dass er halt seinem Partner nicht sagen konnte oder nicht ganz sagt, wie seine Kindheit abgelaufen ist. Und das lernt man dann halt im zweiten Teil kennen, in diesem Brief, weil dieser Brief ist von seinem Vater. Und der erzählt dann sozusagen, wie die Kindheit abgelaufen ist. Und die wollten halt auch so ein, also die waren Könige in Hawaii. Und dadurch, dass das dann, das aufgelöst wurde, waren die ja nicht mehr mächtig und dann wollten die sozusagen auch wieder einen eigenen, nicht wie einen eigenen Staat, aber schon irgendwie auch gründen und haben sich dann so ein Grundstück genommen und haben dann da angefangen zu leben und er sollte am Anfang auch dahin und sein Vater war halt total abhängig von diesem anderen Mann, mit dem er auf dieses Grundstück gegangen ist. Und konnte sich irgendwie nicht davon lösen, obwohl er halt eigentlich auch gemerkt hat, dass das nicht das Richtige ist. Und der Junge wurde dann von der Großmutter sozusagen da wieder weggenommen. Mhm. Und das ist sozusagen, jetzt ist es jetzt ganz runtergebrochen. Der Junge, was das dann für eine schwierige Beziehung halt auch zwischen ihm und seinem Vater war, weil der sich da, also die haben dann ohne Strom da gelebt und so, weil dieser Partner da oder nicht, die waren nicht zusammen, aber dieser Mann irgendwie auch gesagt hat, er will wieder dieses ganz Natürliche und wir ernähren uns nur von der Natur und die Natur und weiß ich nicht. Mhm. Ne? Und dass das halt irgendwie ganz, es ist ganz komisch irgendwie. Und der Vater ist halt auch an dem Zeitpunkt in so einem Heim und kann halt irgendwie auch kaum sprechen und hatte irgendwie eine Krankheit und das war halt auch vorher wohl schon das Problem. Also er hatte auch während der, als er jünger war und dieses Kind bekommen hat, auch hatte der auch immer schon so Anfälle und sowas. Also es sind, man weiß nicht richtig, was das alles ist, aber es ist irgendwie, ja. Genau. Dann gibt es den dritten Teil, der heißt Zone 8 und wie gesagt, der springt auch, also der ist immer zwischen der gesamte Zeitraum von 2043 bis 94 springt er immer hin und her, auch in Briefen tatsächlich. Mhm. Also der eine Teil nicht in Briefen, aber der andere. Dieses immer, da steht dann halt zum Beispiel, es fängt an mit, ich glaube, der erste Teil ist 2094 oder sowas, keine Ahnung. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob es 94 war. Und dann steht im nächsten Teil 50 Jahre früher. Mhm. Und diesen 50 Jahren früher, immer dieser Rückblick ist immer im Brief geschrieben. Und da geht es tatsächlich um eine Zukunftsvision sozusagen, in der wirklich die Welt verschiedene Pandemien erlebt hat. Mhm. Also sozusagen, da wird auch zum Beispiel dann auch einmal kurz die Pandemie, die wir jetzt gerade erleben, erwähnt. Wie das dann aussehen könnte. Also da geht es dann wirklich um, New York ist dann wieder so voll der Überwachungsstaat geworden. Die dürfen nicht mehr ausreisen. Die sind alle eingeteilt in verschiedene Bereiche und verschiedene Jobs. Die wohnen halt in verschiedenen Zonen.
Mhm. Das wäre voll was für mich. So.
Ja, du darfst, also es hatte ja so ein bisschen auch Sci-Fi-Elemente irgendwie, keine Ahnung. Und du darfst zum Beispiel, genau, du darfst zum Beispiel auch nur an dem einen Tag essen gehen, du darfst dann nur duschen in dieser Zeit,
oh Gott.
Du hast so Essensmarken und so, also so total überwacht. Mhm. Und das fand ich aber ganz interessant, wie sie das gemacht hat, weil sie ja das sozusagen aufbaut. Also am Anfang dieser Briefe ist ja diese Situation noch nicht so krass.
Mhm.
Also klar, da gibt es dann schon diese Pandemien und der da Briefe schreibt, ist auch in dem im wissenschaftlichen Bereich tätig. Und du kriegst dann sozusagen durch diese Rückblicke mit, wie sich das dazu hin entwickelt hat. Mhm. Und das fand ich eigentlich ganz cool gemacht, weil das dann nicht so, wie soll ich sagen, Schlag auf Schlag kommt. Also es ist ja, dann nicht so die Tatsachen, sondern du merkst so ein bisschen die Entwicklung und wie sich das immer wieder verschlimmert. Und am Ende, es geht halt auch um, also in dieser Zukunftsvision ist die Protagonistin Charlie, die sozusagen dann am Ende auch aus diesem Dingens gerettet werden soll, aus dieser Zone. Und da wird dann auch so ein bisschen aufgemacht, ob es wirklich nur New York ist, der dieser Überwachungsstaat ist und ob nicht andere Länder oder andere Kontinente sozusagen vielleicht auch ganz anders damit umgegangen sind und ob es da nicht besser ist. Und das bleibt aber halt auch irgendwie offen, ob sie dann da wegkommt oder nicht. Und das fand ich irgendwie, also man kann das vielleicht ja auch alles so ein bisschen als die Meinung oder die Kritik von der Autorin an der Pandemie oder dem Umgang damit sehen. Aber ich fand es halt irgendwie auch interessant, weil man sich ja viele Sachen auch vorstellen könnte. Mhm. Also weil man ja auch denkt, so ja okay, wenn dann wirklich immer mehr Pandemien kommen, vielleicht werden dann solche Sachen ja einfach normal. Weil zum Beispiel tragen die dann auch so Helme oder Kühlanzüge, weil zum Beispiel, das ist ja nicht nur das einzige Thema, weil Klima wird ja auch anders. Und dann tragen die so Kühlanzüge und so Kühlanzüge.
Du hast es heute mit dem Mühe, ne?
Ja, und deswegen, das finde ich irgendwie eigentlich eine ganz coole Sache, dass sie das so weiterdenkt. Also, dass sie so
dass
versucht,
sie halt einfach denkt, so das
könnte vielleicht passieren.
Sein,
muss nicht, muss natürlich nicht, nein. Aber es könnte eine Möglichkeit sein. Und es wirkt auch so. Es könnte halt wirklich passieren.
Ja.
Auch wenn manche Dinge echt, da denkst du so, also die dürfen auch zum Beispiel nicht mehr lesen. Die dürfen Bücher und so, du darfst nur, wenn du eine bestimmte Position bist, also zum Beispiel manche Wissenschaftler, die dürfen dann gewisse Bücher natürlich lesen, aber so darfst du eigentlich nicht mehr wirklich viel lesen. Und das dachte ich mir auch so, krass, Gott.
Ja, vielleicht hat sie das halt einfach nur als Element noch
genommen,
um halt einfach
um es halt zu unterstreichen, weil zum Beispiel Internet und so gibt es auch nicht mehr.
Ja, vielleicht,
weil die halt sozusagen als, ich glaube, das Argument war dann, weil zu viele Fake News verteilt wurden. Und dann haben sie irgendwann gesagt, wir müssen es halt abschalten. Und dann gibt es halt immer nur so ein Info-Dingens. Da musst du halt an einer bestimmten Zeit Radio hören, um dann so Infos zu bekommen. Das fand ich halt irgendwie, also deswegen, ich finde schon, dass sie echt was Krasses mit diesem Buch gemacht hat. Also es ist schon, man hat auch echt, also als ich fertig war, dachte ich mir, oh Gott, wie viel war das jetzt?
Mhm.
Weil ich zum Beispiel bin jetzt schon so, dass ich vom ersten Teil musste ich gerade eben einmal kurz voll nachdenken, so was war da überhaupt alles drin. Und es ist halt wirklich irgendwie, es ist irgendwie, ich weiß nicht, was ich davon halte. Ich kann es echt nicht sagen. Also es ist auf jeden Fall ein Meisterwerk. Sie hat was echt Krasses geschaffen, aber ich weiß nicht, ob ich es zum Beispiel nochmal lesen würde.
Das ich glaube tatsächlich, nicht. Dass das eher was für mich wäre.
Ja, vielleicht wäre das was für dich, ja.
Weil ich stehe ja halt auch so Dystopie.
Mhm. Aber vielleicht dann echt auch der dritte, so, obwohl die anderen Teile haben ja auch Aspekte
ja,
davon.
Ja, so,
ja,
ich glaube, dass das dann eher so. So.
Gott, geploppt.
Ich dachte, du hast denen irgendwas an deinen Zähnen oder so. Ja.
Ja, krass. Jetzt wollte ich eigentlich. Verdammt, ich habe vergessen, ich wollte ja eigentlich 3 Zitate vorlesen zu den Teilen, aber egal.
Oh, ja. Dann wird es jetzt ein Endzitat.
Ja, aber das
da musst du dich jetzt entscheiden.
Ja,
aber du kannst ja theoretisch einen Instagram-Post machen.
Und dann noch ein Zitat einbauen.
Und dann da die Zitate einbauen.
Ja, das kann ich machen. Ich überlege kurz, ob ich noch irgendwas.
Ob du irgendwas vergessen hast.
Mir kommt das jetzt wieder schon so vor, als hätte ich gar nichts gesagt.
Du hast eine halbe Stunde geredet. Ich habe diese Folge nicht viel gesagt.
Ich war wieder drin.
Ich bin auch richtig müde irgendwie. So richtig, hier ist es so dunkel und. Guck mal nach draußen, Alter, bin ich schwarz.
Oh ja, stimmt.
Deswegen, irgendwie bin ich hier. Aber ja, ich finde beide Bücher, die du jetzt vorgestellt hast, komplett anders, aber irgendwie interessant auf ihre
also
Art und Weise.
Auf jeden Fall beide irgendwie lesenswert, das sage ich auf jeden Fall. Also das erste so oder so.
Ja.
Aber das zweite finde ich auch trotzdem irgendwie, hat irgendwie was. Also weiß ich nicht.
Ich mag ja einfach so dieses in die Zukunft.
Mhm. Und was ich halt, wie ich eben schon sagte, was ich interessant finde, dass sie das theoretisch auch zurückgemacht hat.
Ja, ja, genau.
Weil das finde ich, ist ja irgendwie auch mal was Neues.
Ja.
Ja. Richtig krass. Muss man auch erstmal schaffen, so viele Ideen zu haben. Also wirklich, es ist ja wirklich wie 3 Romane in einem.
Ja.
Und dann denkst du dir so, woher nimmt die denn die ganzen Ideen? Aber finde ich, finde ich eine tolle, tolle Frau auf jeden Fall. Viel gemacht und ich muss sagen, ich vermisse die. Die Boys.
Die Boys. Die ja, da musst du das wohl nochmal lesen.
Ja, habe ich auf jeden Fall vor. Das werde ich auf jeden Fall nochmal lesen.
Kannst ja jetzt, hast ja einen Monat Zeit.
Ja. Naja, sind noch so viele andere Bücher. Aber das werde ich auf jeden Fall. Also es lohnt sich in jedem, wenn man drüber nachdenkt, muss man nicht drüber nachdenken, lest ein wenig Leben. Lest es. Lest okay. Alle.
Du okay. Auch. Ich auch. Okay. Ich muss so viel, meine Leseliste wird aber länger und ich komme nicht hinterher.
Muss ganz oben stehen.
Okay.
Okay, ja, ich hoffe, das hat einen kurzen Einblick in eins der absoluten tollsten Bücher, die es auf dieser Welt gibt, gegeben. Ich hoffe, Zum Paradies war nicht zu durchgeschmüdelt.
Nee, das fand ich auch gut, ja. Ja, von mir ein Tschüss. Nächste Folge erzähle ich dann wieder ein bisschen mal.
Mhm. Könnt ihr gespannt sein?
Könnt ihr ja.
Kommt mal wieder was ganz anderes.
Was ganz anderes, was ganz, ganz anderes.
Was so noch nie da gewesen ist.
Bei uns noch nicht, nein. Ja, doch schon.
Teilweise.
Teilweise, ja.
Wir lassen es offen.
Wir lassen es offen. Es wird eine Überraschung. Tschüss. Oh, mein Kiefer hat geknackt. Oh, passend dazu geht mein Wecker. Ja, ciao.
Nein, sagte Willem, als sie alle aufgehört hatten zu lachen. Ich weiß, dass mein Leben einen Sinn hat, weil, an dieser Stelle verstummte er, senkte schüchtern den Blick und schwieg einen Augenblick lang, bevor er weitersprach. Weil ich ein guter Freund bin. Ich liebe meine Freunde und sie sind mir wichtig. Und ich glaube, ich mache sie glücklich.